Es gibt lokale Fachberatungsstellen, da muss man gar nicht so weit weg irgendwie, sage ich mal, anrufen, zu gucken, okay, gibt es irgendwie eine Mädchen- oder Jungenberatungsstelle, einen Kinderschutzbund, die sind immer super aufgestellt und da kann man sich auf jeden Fall kostenlos und auch, wenn man möchte, natürlich anonym hinwenden, sodass da zahlreiche Möglichkeiten gegeben sind.
Willkommen zurück aus der Sommerpause mit Schlagfertig, dem WTV-Podcast. Zu Gast ist heute Tina Dragutinovic und sie ist Referentin für Prävention von sexualisierter Gewalt. Deswegen auch eine kleine Triggerwarnung, denn in diesem Podcast geht es um sexualisierte Gewalt. Die Inhalte können belastend und retraumatisierend sein. Wenn jemand davon betroffen ist oder Menschen um einen herum, dann hört euch bitte diesen Podcast nicht alleine an. Holt euch Hilfe, sprecht jemanden an. Die Kontakte zu den jeweiligen Anlaufstellen haben wir euch in der Infobox verlinkt. Tina, herzlich willkommen hier bei uns in unserem Podcast. Du bist seit 2022, also jetzt ungefähr seit anderthalb Jahren, Referentin für Prävention von sexualisierter Gewalt. Stell dich doch vielleicht einmal ganz kurz selber vor.
Ja, auch von mir ein Hallo. Schön, dass ich in eurem Podcast als Gast dabei sein darf. Ja, du hast ja schon so ein bisschen was gesagt. Ja, was kann man sagen? Ich bin 30 Jahre alt, seit März 2022 genau beim WTV angestellt für das Thema Prävention von sexualisierter Gewalt. Habe vorher auch schon im organisierten Sport gearbeitet, allerdings eher im Bereich so Bewegungsförderung für Kinder und Jugendliche. Ja, und die Stelle war halt auch ausgeschrieben, ja, auf ein Jahr nur. Also ich habe das als Elternzeitvertretung gemacht und habe mich dann weiter umgeschaut und habe tatsächlich bei einer Veranstaltung vom Landessportbund mal gesehen, dass diese Stellen ausgeschrieben werden, dass da immer mehr in Bewegung gesetzt wird, was das Thema angeht, und fand das immer sehr, also spannend ist vielleicht der falsche Begriff hier, auf jeden Fall immer sehr wichtig. Ja, und habe auch gesehen, dass man im Rahmen vom Verein was machen kann und habe mich dann als Ansprechperson ausbilden lassen, tatsächlich unabhängig von dieser Stelle jetzt hier. Passte aber dann ganz gut und dann war die Stelle beim WTV ausgeschrieben und dann ja, habe ich mich direkt mal beworben und es hat zum Glück geklappt. Habe tatsächlich aber gar keine richtigen Vorerfahrungen zu diesem Thema. Ja, habe im Bachelor Sport und Englisch auf Lehramt studiert und dann weiter, ja, mich nur noch auf den Sport konzentriert im Master und dann Sportwissenschaften studiert. Ja, wollte aber eigentlich immer gerne so ein bisschen was Soziales in meine Arbeit mit einfließen lassen, irgendwie was bewegen, und ich glaube, das ist das, was man mit dieser Stelle ganz gut machen kann.
Jetzt muss ich kurz intervenieren. Du bist jetzt natürlich nicht beim WTV angestellt, sondern mehr oder weniger, also arbeitest du für IG Tennis. IG Tennis ist der Zusammenschluss der drei nordrhein-westfälischen Tennisverbände, also Tennisverband Mittelrhein, Niederrhein und Westfalen.
Absolut richtig. Ich glaube, das ist immer so, dass ich das so erwähne, weil ich beim WTV sitze in der Geschäftsstelle, aber natürlich bin ich auch für die anderen beiden Tennisverbände zuständig.
Genau, genau. Und da weiß ich aus eigener Erfahrung, du bist da sehr aktiv, also hast viele Termine NRW-weit, auch sehr viel beim Landessportbund, bei anderen Sportverbänden, aber darauf kommen wir gleich auf jeden Fall nochmal zu sprechen. Ja, wie vielleicht einige von euch wissen, dieses Thema sexualisierte Gewalt hat ja auf jeden Fall eine gewisse Aktualität, auch in verschiedenen Sportarten, Schwimmsport, im Touren, aber auch im Tennissport ist dieses Thema zuletzt leider immer wieder hochgekommen. Was wir, glaube ich, vielleicht vorab auch nochmal den Leuten so ein bisschen erklären müssen, ist, was man eigentlich unter sexualisierter Gewalt versteht. Also ich bin auch ganz ehrlich, für mich, als ich noch so ein bisschen unwissender war, dachte ich immer, sexualisierte Gewalt, ja, das hat ganz direkt mit sexuellem Missbrauch zu tun. Das ist aber mitnichten der Fall, sondern das Thema ist etwas komplexer. Also vielleicht kannst du so mal so ein bisschen umreißen, was man unter sexualisierter Gewalt tatsächlich versteht.
Ich glaube, viele verstehen darunter erstmal Vor allem, diese, also wenn man dieses Wort sexualisiert nimmt, ne, dass es da den ja, TäterInnen um die sexuelle Befriedigung geht. Und genau das ist eigentlich nicht der Fall, sondern es geht immer um den Machtmissbrauch mit dem Mittel der Sexualität. Ja. Genau, in dem Fall ist also ne, das Sexualisierte eigentlich nur das, also nur in Anführungsstrichen das Mittel. Ja, und ist nicht immer nur dieser krasse Missbrauch, also ne, auch hier krass in Anführungsstrichen, aber die Vergewaltigung, ne, also das, was wir vielleicht so in den Medien sehen und kennen, sondern kann einfach auch schon viel früher anfangen. Ne? Also im Wesentlichen haben wir da so drei Abstufungen. Ne? Also wenn wir jetzt an Grenzverletzung denken, das wäre so die erste Abstufung. Und darunter können beispielsweise auch sexistische Witze oder so zählen. Oder was auch, glaube ich, die, also viele Frauen kennen, sowas wie Catcalling, ne? Dass man halt ja so ein paar Bemerkungen nachgerufen bekommt. Mhm. Auch das ist durchaus sexualisierte Gewalt. Genau, dementsprechend fängt das Ganze einfach schon viel früher an. Mhm. Die zweite Abstufung wäre dann, wären Übergriffe, wo jemand wirklich ja schon Grenzen absichtlich ja nicht beachtet, ne? Und dann sowas wie, ich fasse jemanden, wenn wir auf den Sport jetzt gucken, zum Beispiel ständig bei der Hilfestellung in den Schritt. Ne? Also da ist es wirklich schon nochmal eine Stufe härter, sage ich mal. Und dann letztendlich gibt es natürlich die Straftatbestände, die dann auch im Strafgesetzbuch stehen und wofür man dann letztendlich auch verurteilt werden kann. Und dazu würde dann beispielsweise auch dann natürlich der die Vergewaltigung zählen, ne? Aber auch sowas wie das Versenden von Dickpics, ne? Also wo man vor allem Frauen Bilder von männlichen Geschlechtsteilen bekommt, das war ja auch ein großes Thema. Ja. Auch das kann zum Beispiel zur Anzeige gebracht werden.
Mhm. Mhm. Jetzt gab es ja vor einigen Wochen den Fall bei der Fußball-WM der Frauen, wo der spanische Verbandspräsident die Spielerin bei der Siegerehrung ungefragt geküsst hat. Riesendiskussionen, Rücktrittsforderungen etc. In dem Falle dann auch ein ganz klarer Fall von sexualisierter Gewalt, oder nicht?
In dem
so
Fall
als Beispiel.
Ja, genau, ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil die betroffene Spielerin sich dazu ja auch geäußert hat. Also, dass es für sie absolut nicht in Ordnung war. Und das macht es ja letztendlich auch aus. Ne? Also, Grenzverletzungen zeichnen sich dadurch aus, dass es einfach sehr, also individuell ist. Ne? Also, vielleicht wäre es für jemand anderen in Ordnung gewesen. In dem Fall war es ja offensichtlich nicht so. Und sie hat das Ganze, meine ich auch gestern noch gelesen zu haben, zur Anzeige gebracht. Was hier natürlich auch nochmal ein Punkt ist, dass ein klarer Machtunterschied geherrscht hat. Ne? Also Präsident, Spielerin, ne? Und er natürlich diese Machtposition ausgenutzt hat. Ja, deswegen, und sie hat es ja offensichtlich so empfunden. Ne? Und auch da kam natürlich von anderen Funktionären so Aussagen wie, ja gut, muss man sich ja vielleicht nicht so anstellen, ne? Oder so eine große Nummer rausmachen, aber sie hat es ja offensichtlich wirklich als unangenehm empfunden. Und dementsprechend ist das durchaus auf jeden Fall als Gewalt einzustufen.
Ja, ja. Ich glaube, du hattest es eben schon genannt, dass es gibt einmal die Gewalt körperlicherseits, aber auch die psychische Seite. Ne? Also vielleicht kannst du da noch mal so ein bisschen drauf eingehen.
Genau, das ist auf jeden Fall eine Sache, der wir uns auch jetzt mehr öffnen, also in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund, dass wir natürlich in erster Linie von sexualisierter Gewalt sprechen, aber auch von psychischer und physischer Gewalt, einfach weil wir das, die einzelnen Gewaltformen nicht voneinander abtrennen können. Also häufig ist es so, dass sie in Kombination stattfinden. Ne? Also wenn man jetzt, sage ich mal, so einen Fall denkt, dass ein Täter sein, ne, die betroffene Person auf der einen anderen Seite irgendwie vergewaltigt, aber sie auch unter Druck setzt, zu schweigen. Ne? Auch unabhängig davon muss man es einfach mitdenken, weil Studien zeigen, dass psychische und körperliche Gewalt auch durchaus vertreten sind und vor allem die psychische Gewalt, also tatsächlich auch mit dem höchsten Anteil. Deswegen kann man es eigentlich gar nicht wegdenken. Ne? Man muss das irgendwie immer zusammendenken und zusammen reden wir dann, also wenn wir über alle drei Gewaltformen sprechen, über interpersonelle Gewalt.
Ja, ja. Jetzt ist ja deiner Jobbeschreibung ganz klar zu entnehmen, du leistest in erster Linie Präventionsarbeit. Und deswegen glaube ich, ist es auch wichtig, hier jetzt an dieser Stelle auch nochmal über Vorbeugung, über Prävention zu sprechen. Wie ist da der aktuelle Stand, beziehungsweise wie sieht so ein bisschen auch deine Arbeit aus?
Genau, also zum größten Teil ist es Prävention, auch ein kleiner Teil Intervention, aber dazu kommen wir vielleicht dann noch. Mhm. Ja, also es gibt ein bisschen Werbung vielleicht zu machen vom Landessportbund das Qualitätsbündnis und das ist eigentlich quasi so ein Maßnahmenpaket, was ganz gut so eine allumfassende Präventionsarbeit abbildet. Und in erster Linie unterstütze ich halt Vereine dabei, sich präventiv da gut aufzustellen. Und dann dazu kann man halt diese Kriterien des Qualitätsbündnisses gut anwenden. Genau, sie dabei zu beraten. In die Umsetzung müssen die Vereine natürlich dann auch selbst kommen, aber ich glaube, gerade dieser erste Schritt ist immer wichtig, dass man dabei unterstützt. Schulungen, die ich durchführe, ne, wo man sensibilisiert, auf das Thema erstmal aufmerksam macht, das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema und viele sitzen in den Schulungen und sagen, aha, oh, wusste ich, also ne, hätte ich gar nicht gedacht, dass das doch schon Gewalt ist und das öffnet mir irgendwie die Augen und ich glaube, das ist so ein guter erster Schritt, um in das Thema zu kommen. Mhm. Auch Ansprechpersonenschulungen führe ich durch, also wo ich Personen, die einfach Lust haben im Verein, als Ansprechperson zu fungieren, sich ausbilden zu lassen, vielleicht auch noch mal kurz Werbung an der Stelle in eigener Sache.
Absolut, genau. Absolut. Ja. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, nee, weil du bist gut. Ja natürlich da für die Vereine. Ne? Also du stehst den Vereinen in NRW mit Rat und Tat zur Seite, bildest sie aus, bist Ansprechpartnerin etc.
Genau, also nur kurz, weil ich Ende Oktober am 28. und, nee, jetzt vertue ich mich selber, ich glaube 27. und 28. Oktober eine Ansprechpersonenschulung hier in Cham anbiete. Genau, da sind auf jeden Fall noch Plätze frei und da haben Vereine die Möglichkeit, sich oder jeweils als Ansprechperson ausbilden zu lassen, wo man eigentlich das Paket, was man dann dafür braucht, ganz gut mitbekommt und die Möglichkeit hat, sich dann in einem Rahmen auszutauschen. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Baustein dabei. Was glaube ich so essentiell ist, ist vor allem das Schutzkonzept letztendlich bei so einer Präventionsarbeit, wo ja so eine Art Handlungsleitfaden einfach drin steht, ne, wo Vereine drin festhalten, wie wollen wir miteinander umgehen, welche Regeln haben wir hier, ne, fragen wir das erweiterte Führungszeugnis ab, welche Haltung haben wir überhaupt zu dem Thema, wie wollen wir schulen und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Baustein, der natürlich dann auch gelebt werden muss. Also das Konzept an sich, es bringt nichts, wenn wir das geschrieben haben und dann einfach in eine Schublade packen. Ja. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig dabei. Was wir da vorab auf jeden Fall empfehlen, ist zum Beispiel eine Risikoanalyse, wo man einfach schaut, okay, wo sind potenzielle Risiken und wie können wir diese, also man kann sie an einigen Stellen nie komplett ausradieren, sage ich mal, aber sie zumindest so gut es geht zu minimieren, diese Lücken quasi zu schließen, das gemeinsam im Verein einfach anzugehen. Aber auch da gibt es Unterstützung von mir auf jeden Fall, ne, dass man das beispielsweise im Rahmen von einem Tagesworkshop macht. Oder ne, klar, mir ist vollkommen klar, dass Vereine nicht immer diese Kapazitäten haben, sich den ganzen Tag dahin zu setzen. Aber ich glaube, auch da gibt es immer Lösungen, wo man schauen kann, okay, wie viel Zeit habt ihr und ich kann euch das bieten und dann wird man da auf jeden Fall sich einig. Also ich versuche schon auf die Vereine dann einzugehen und das dementsprechend irgendwie anzupassen.
Ja, wichtig für Vereine oder Vereinsvertreter auch zu wissen, dass das Landeskinderschutzgesetz ja auch schon, naja, mehr oder weniger konkret um die Ecke schaut. Das soll greifen. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen in den Horizont schauen, was da passieren wird und vielleicht auch, wann Vereine da aufgefordert sind, zu handeln.
Mhm. Auf jeden Fall hätte ich sonst gleich auch noch was zu gesagt, aber es ist halt so, dass das Landeskinderschutzgesetz an sich eigentlich schon seit Mai 2022 in Kraft getreten ist. Allerdings sind da aktuell und das bis heute immer noch keine genauen Ausführungsbestimmungen klar. Das heißt, es gibt noch keine Frist für Vereine und es gibt auch noch keine Mindeststandards. Also wir wissen noch nicht, was muss mindestens gegeben sein in so einem Konzept. Und es betrifft halt die Vereine, die Kinder- und Jugendarbeit betreiben. Aber auch die Vereine, die vielleicht auch nur einen Kurs, sage ich mal, für Kinder anbieten, die betrifft es dann auch auf jeden Fall.
Ja, ich hake mal ganz kurz ein, wenn ich als Verein Jugend- oder Kindertennistraining anbiete, dann fällt das doch eigentlich schon darunter, oder?
Genau, ja.
Ja.
Richtig. Das heißt, also der Druck ist eigentlich noch nicht so da, weil es diese Frist noch nicht gibt. Mhm. Dennoch, also empfehle ich auf jeden Fall, sich da schon auf den Weg zu machen. Also die Frist wird sicherlich nicht jetzt Ende 24 sein. Ja. Das glaube ich nicht. Aber ne, nichtsdestotrotz, wir wissen halt, wie viel auf der Agenda steht. Vereine haben viele andere Dinge zu tun. Deswegen sich da irgendwie rechtzeitig auf den Weg zu machen und sei es erstmal vielleicht einfach eine Sensibilisierungsschulung zu machen, wo man die Leute abholt und gemeinsam guckt, okay, wo soll es hingehen und das so ein bisschen Schritt für Schritt angeht. Ne? Also es muss jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen fertig sein, das erwartet niemand. Aber da vielleicht schon so, ne? Wenn man sagt, okay, wir machen zumindest einmal im Monat vielleicht mal was dafür und gucken mal, dass wir ein, zwei Personen zusammenkriegen, um das Ganze einfach nicht aus den Augen zu verlieren, weil sonst kommt die Frist, glaube ich, schneller, als man denkt.
Ja. Ja, genau. Denn da werden mittelfristig die Vereine mit Sicherheit ganz konkret zu tun haben. Jetzt bin ich Vereinsvertreter und mache mich auf den Weg, stelle mich dem Thema. Wie sehen dann die ersten 1, 2, 3 Schritte aus? Was muss ich konkret tun? An wen wende ich mich?
Eigentlich hast du damit schon einen Schritt getan, zu sagen, nämlich ich widme mich dem Thema oder ich will in meinem Verein damit aktiv werden. Genau, das wäre so das Erste, ne, zu sagen, wir machen das, wir gehen es an und beschließen das vielleicht auch einfach im Vorstand. Dann als nächsten Schritt, wir beschließen das auf unserer Mitgliederversammlung, ne, das auch nach außen zu kommunizieren. Dann wäre etwas, das kann man dann nicht immer sofort lösen, aber weil es einfach so ein bisschen Zeit erfordert, das in die Satzung mit aufzunehmen. Ne? Also so ein Satz, auch da muss man sich nichts irgendwie aussuchen oder frei erfinden. Da gibt es auf jeden Fall auch so ein paar Formulierungen, wo man einfach nochmal schreibt, wir sprechen uns, ne, gegen jegliche Form von Gewalt aus. Genau, und vielleicht, wenn man schon ein Schutzkonzept hat, das da irgendwie mit zu erwähnen. Mhm. Das ist etwas, was relativ leicht umzusetzen ist. Dann nochmal die zurück auf die Ansprechperson, dass man da, also was ja eigentlich erst auch mal niedrigschwellig ist, sich da vielleicht 1, 2 Personen, also ich empfehle eher 2 Personen, sich da rauszusuchen, die sich vorstellen können, erstmal Ansprechperson für das Thema zu sein, Ansprechperson zu sein für eventuell Betroffene. Und auch da nicht, wie vielleicht viele denken, 2 Frauen sich rauszusuchen, sondern wirklich auch eine Frau und ein Mann. Mhm. Weil es passieren kann, dass auch männliche Betroffene sich an jemanden wenden möchten und da einfach vielleicht lieber jemand Männliches sitzen haben möchten. Genau, und dafür ist zum Beispiel diese Schulung, die ich anbiete, auch ganz gut. Dann ist man da eigentlich relativ sicher aufgestellt fürs Erste. Das sind so eigentlich die ersten 3, 4 Kriterien, die man ganz schnell, sage ich mal, und mit wenig Aufwand abhaken kann. Und dann käme so die eigentliche Arbeit, sage ich mal, das, was ich ja auch schon einmal gesagt hatte zu Beginn, dass man eine Risikoanalyse durchführt und das Schutzkonzept halt schreibt. Und das letztendlich natürlich dann auch in die Tat umsetzt, ne? Sowas wie die Menschen in meinem Verein zu sensibilisieren für das Thema, also sprich vielleicht mal jährlich 1, 2 Schulungen durchzuführen. Auch da gibt es Möglichkeiten beim Landessportbund, aber auch bei mir, sich da einfach ganz unverbindlich und kostenlos eine Schulung quasi zu buchen. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, die man auch regelmäßig durchführen kann. Vielleicht auch dann wirklich im Schutzkonzept festzulegen, wie oft wollen wir das machen. Da gibt es jetzt keine Vorgabe, aber ich würde einfach schauen, wie viel Bewegung ist vielleicht im Verein auch. Ne? Haben wir ständigen Wechsel, dann müssen wir natürlich auch die neuen Leute irgendwie mit abholen. Dann natürlich sowas wie erweitertes Führungszeugnis, Ehrenkodex sind wichtige Bausteine auf jeden Fall. Und dann gucken vielleicht in der Kinder- und Jugendarbeit, dass man da auch nochmal die auch mitnimmt.
Damit es letztendlich erst gar nicht zu Fällen kommt oder zum Auftreten von sexualisierter Gewalt kommt.
Genau, das wäre natürlich so die Idealvorstellung, dass das letztendlich so passiert. es kann trotzdem passieren, aber es wäre schön, ne, wenn wir so eine Präventionsarbeit leisten und dann dementsprechend die Öffentlichkeitsarbeit auch machen mit dem Thema, dass man potenzielle TäterInnen damit auch hoffentlich abschrecken kann. Ne? Wenn sie sehen, da wird was gemacht, dann in den Verein gehe ich erst gar nicht. Ne? Und es bietet natürlich unabhängig davon für alle auch irgendwie einen Schutzraum, wenn man weiß, okay, es wird sich hier irgendwie um mich gekümmert oder das Thema ist auch einfach wichtig.
Ja. Ein Vorreiterverein bezüglich des Themas aus dem WTV, lass mich nicht lügen, ist zum Beispiel der TC Grävingholz aus Dortmund. Ne? Also
genau.
Vielleicht kannst du noch mal in zwei Sätzen sagen, was der Verein jetzt gerade besonders gut gemacht hat oder was er gemacht hat.
Ja, ich war tatsächlich gar nicht so viel in Kontakt mit dem Verein. Also ich war in Kontakt, wurde aber schon vor meiner Zeit, glaube ich, angefangen, dort das Thema zu behandeln, weil der Verein mit dem Stadtsportbund Dortmund viel in Kontakt war und der Stadtsportbund ist auch super aufgestellt, was das Thema angeht. Ich habe nur gehört, dass dort auf jeden Fall viel, also sich auch ein Team quasi zusammengefunden hat, das dann irgendwie regelmäßig sich zusammengesetzt hat und da dran gearbeitet hat. Und dadurch hat es, glaube ich, ganz gut funktioniert. Ne? Also ja, wenn man einfach Leute hatte, die es vorangetrieben haben.
Ja, da lohnt sich auch auf jeden Fall ein Blick auf die Homepage des TC Grävingholz, denn die haben das Thema auch aufgenommen in ihrer Kommunikation und bieten da eigentlich ganz, ganz gute Infos. Jetzt haben wir schon einen Verein genannt. Du hast schon öfters den Landessportbund genannt. Erklär doch vielleicht noch mal kurz das Netzwerk, in dem wir uns, in dem du dich bewegst. WTV, IG Tennis, Landessportbund, sonstige Organisationen, die auch alle quasi mithelfen so zum Ende hin.
Der Landessportbund ist an erster Stelle, ja, was heißt, ist nicht, natürlich nicht mein Arbeitgeber, also Geldgeber, weil der Landessportbund diese Stellen gefördert hat, aber auch inhaltlich ist es natürlich vor allem so, dass wir da stark mit dem Landessportbund zusammenarbeiten, mit den Mitarbeiterinnen dort, weil die fachlich natürlich super aufgestellt sind, wir viel von denen auch lernen und uns austauschen können, auch innerhalb dieses Teams, weil meine Stelle ja auch an anderen Stellen besetzt ist, also vor allem in Kreis- und Stadtsportbünden, und da sind wir eigentlich stetig im Austausch und versuchen da auch neue Konzepte, neuen Input zu entwickeln, das ganze Thema irgendwie voranzubringen. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, wenn dann wirklich mal ein Fall auftritt, dass wir auch mit dem Landessportbund in Kontakt treten können. Da sitzen auch Leute, die da schon Erfahrung mit haben. Das ist auf jeden Fall auch sehr entlastend, weil man jetzt an meiner Stelle, also ich in erster Linie Präventionsarbeit leiste, auch Interventionsanfälle annehme, also ne, wenn was reinkommt, dann natürlich gerne an mich wenden. Ich aber auch immer noch mal so eine Absprache mit beispielsweise dem Landessportbund, mich dann noch mal abspreche und absichere, wie es dann weitergehen kann.
Ja, wir haben für euch ganz, ganz viele Infos in unserer Beschreibung. Das heißt Anlaufstellen, Hilfetelefon, Nummer gegen Kummer, Landessportbund. All die Infos bzw. all die Anlaufstellen findet ihr auch nochmal in unserer Infobox. Das heißt, da geht keine Information verloren. Tina, zum Abschluss vielleicht nochmal, das Thema ist jetzt gerade bei mir akut, an wen kann ich mich wenden? Oder was ist der erste Schritt, die ersten zwei Schritte? Wir haben schon viel über Schritte gesprochen, aber was tue ich?
Also wenn man selbst betroffen ist, ich glaube, es ist erstmal vielleicht nochmal aus Vereinssicht oder auch aus unserer Sicht immer gerade für Betroffene viel Sichtbarkeit zu schaffen. Also an wen kann man sich wenden, da viele Anlaufstellen bekannt zu geben. Und dann müssen Betroffene für sich vielleicht entscheiden, an wen möchte ich mich wenden. Aber desto wichtiger ist es, glaube ich, gerade diese Vielfalt an Anlaufstellen sichtbar zu machen. Es muss aber auch keine offizielle Anlaufstelle sein. Also wenn eine betroffene Person sagt, ich möchte mich vielleicht an jemanden wenden in meinem Verein, mit dem ich total gut reden kann, ne? Also dann kann natürlich auch das geschehen. Ne?
Ja.
Also ich glaube, da einfach zu schauen, mit wem möchte ich gerade reden, ist es eine Person in meinem engeren Umkreis? Ist es vielleicht im Sportsystem? Ist es außerhalb des Sportsystems? Also diese Möglichkeiten gibt es und das ist wichtig, sehr wichtig für Betroffene, dass sie da frei wählen können. Und natürlich gibt es auch lokale, also ne, es gibt lokale Fachberatungsstellen, da muss man gar nicht so weit weg irgendwie, sage ich mal, anrufen. zu gucken, okay, gibt es da irgendwie eine Mädchen- oder Jungenberatungsstelle, einen Kinderschutzbund, die sind immer super aufgestellt und da kann man sich auf jeden Fall kostenlos und auch, wenn man möchte, natürlich anonym hinwenden, ja. Sodass da zahlreiche Möglichkeiten gegeben sind.
Ja. Danke, Tina, für die ausführlichen Beschreibungen und Informationen zu diesem ja doch sehr sensiblen Thema, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast und ja, vielleicht so ein paar Impulse auch nach draußen senden konntest. Wie jeder Gast bei uns im Podcast wirst du auch mit unseren zwei Gewinnsätzen am Ende nochmal konfrontiert. Und zwar geht es im ersten Gewinnsatz ja immer darum, welches Tennismatch selbst gespielt oder gesehen dir besonders Erinnerung ist. Erzähl doch mal.
Ja, das wissen vielleicht noch nicht die ZuhörerInnen, aber ich bin nicht aus dem Tennis tatsächlich. Habe aber immer gerne Tennis geschaut eigentlich. Vor allem, muss ich sagen, die Spiele mit Novak Djokovic, weil meine Familie aus dem ehemaligen Jugoslawien kommt. Und da ist sowas natürlich immer sehr prägend gewesen, wenn wir diese Spiele geschaut haben. Ich musste aber irgendwie spontan an ein Match denken, wo, ja, Djokovic das Gras gegessen hat. Ich glaube, das war in Wimbledon, als er gewonnen hat. Ja. Genau, ich glaube, es waren auch ein paar mehr Spiele, aber irgendwie, glaube ich, speziell dieses, irgendeins davon ist mir irgendwie im Kopf hängen geblieben und das ist irgendwie dann irgendwie emotional und man fasst es damit aber irgendwie zusammen.
Ja, es bleibt auf jeden Fall in Erinnerung und er hat auch schon einige legendäre Matches in Wimbledon gespielt, von daher müssen wir ihn vielleicht nochmal fragen, wie der Rasen jetzt schmeckt. Keine Ahnung, wenn er es schon mehrmals gegessen hat, scheint er ja nicht so schlecht zu sein. Zweite Gewinnsatz, welches Sportbuch oder Sportdoku kannst du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen?
Da gibt es auf jeden Fall einige. Allerdings würde ich mich mal auf eine Doku beschränken, die ich zuletzt geschaut habe in der ARD-Mediathek. Das ist die Doku-Reihe. Das sind so ein paar mehrere Filmchen gewesen. Pumping Beauty, also da geht es um weibliche Bodybuilderinnen. Die werden ein Jahr lang begleitet auf dem Weg zu Mr. Olympia. Das ist, glaube ich, so das größte Ding so in dem Sport. Also auf jeden Fall sehr spannend. Kann ich nur empfehlen, mal da einen Blick reinzuwerfen.
Pumping Beauty.
Yes.
In der ARD-Mediathek.
Yes.
Okay. Ja, Tina Dragutinovic, vielen, vielen Dank.
Danke dir.